My Financial Voice
mit den Fondsmanagerinnen Julia Hilgers und Katharina Seiler.
Katharina, schön, dass du wieder da bist. Wie war deine Dienstreise in die USA?
Ja, die war super spannend, allerdings natürlich vollgepackt, hatte unterschiedliche Konferenzen besucht, auch Unternehmensbesuche, viel gesprochen, insgesamt super cool.
Schön. Und hattest du irgendwelche Aha-Momente?
Ja, auf jeden Fall. Du weißt, ich bin nicht nur Aktienfondsmanagerin, sondern auch verantwortlich für Konsumbereich. Da schaue ich genau hin. Ja, wir nennen das Analystin. Und da sind schon einige Sachen mir aufgefallen. Erstens, KI ist tatsächlich am Wendepunkt, auch in meinem Bereich, wo Unternehmen davon berichten, dass sie Kosteneffizienzen rausnehmen und Profitabilität steigen, zum Beispiel, wenn sie AI, also KI-Agenten einsetzen, statt Servicekräften. Und das Zweite, man muss schon sagen, dass insgesamt Konsument ein bisschen sich abschwächt. Und das merkt man auch, wenn man mit einzelnen Unternehmen spricht. Ein Finanzdirektor berichtete davon, dass zum Beispiel in demokratischen Staaten Besuche von Restaurants deutlich seltener geworden sind als in republikanischen. Also du merkst, Polarisierung durch politische Unsicherheit ist größer und das ist natürlich nicht gut insgesamt für Konsum, Konsumenten und für die Wirtschaft. Also bleiben wir bei unserem Thema, Diversifikation ist alles.
Ja, das stimmt. Also es zeigt so ein bisschen noch, was wir letztes Mal gesprochen haben, ne? Also man sollte definitiv diversifizieren. Und wenn wir jetzt heute von Diversifikation sprechen wollen, dann sollten wir uns mal nicht nur die Regionen angucken, sondern vor allem auch die Assetklassen, also Anleihen, sind echt super spannend. Vor allem jetzt, wo es bei Anleihen wieder richtig was zu holen gibt.
Echt? Du weißt doch, ich bin absoluter Alles-auf-Aktien-Mensch.
Ja, ich weiß, ich kenne dich ja. Deswegen bin ich auch echt gespannt, ob ich dich heute auch mal ein kleines bisschen für Anleihen begeistern kann, ja? Denn Anleihen sind wirklich eine wichtige Renditequelle im Portfolio, beziehungsweise können eine wichtige Renditequelle sein. Und vor allem können sie das Portfolio breiter aufstellen. Und vor allem eben jetzt interessant, wo auch die Renditeaussichten wieder besser geworden sind. Und ich meine, letztlich geht es uns ja immer darum, wir wollen uns breit aufstellen, wir wollen die Chancen bestmöglich nutzen und die Risiken, so gut es geht, reduzieren.
Na gut, dann lass uns heute erklären den Unterschied zwischen Aktien und Anleihen und auch was für Renditeaussichten und eventuell auch die Risiken von diesen beiden Assetklassen sind.
Ja, super. Dann lass uns mal starten. Also ich habe mir mal das aktuelle State Street World Market Portfolio angeschaut, um einfach mal zu sehen, wie bedeutend sind denn Aktien und Anleihen überhaupt noch. Und dieses Weltmarktportfolio ist letztlich einfach nur eine Aggregation von allen investierbaren Anlagen, die es so auf dem Kapitalmarkt gibt. Und wenn man sich das jetzt eben genau anguckt, dann haben wir circa 44% Aktien und 42% Anleihen, also beides zusammengerechnet ungefähr 85%. Das ist ja schon ziemlich bedeutend.
Das war historisch schon mal höher, aber nichtsdestotrotz, Anleihen und Aktien sind insgesamt zwei Hauptassetklassen.
Ja, absolut. Aber bevor wir jetzt so ein bisschen tiefer einsteigen, lass uns vielleicht erstmal so mit diesen ganzen Begrifflichkeiten aufräumen.
Ja, Aktien kennt irgendwie jeder, denke ich. Aber mit Anleihen, da müssen wir noch genauer definieren. Es gibt so viele Begriffe wie Fixed Income, Anleihen, Renten.
Ja, absolut. Da kannst du echt ein bisschen durcheinander kommen, ne? Muss ich zugeben, war für mich am Anfang auch ehrlich gesagt ein bisschen verwirrend. Aber eigentlich ist es total einfach. Also Anleihen, Renten und Fixed Income werden im Grunde immer synonym benutzt. So ganz richtig ist das aber nicht. Denn Fixed Income ist eigentlich nur der Oberbegriff für alle Wertpapiere, die regelmäßige Zahlungen leisten, also eben festverzinslich sind. Und das sind zum Beispiel Anleihen, aber eben auch Geldmarktpapiere.
Also Anleihen sind nur ein Beispiel von Fixed Income.
Ja, richtig, genau. Und Renten hat im Übrigen auch überhaupt gar nichts mit Altersvorsorge zu tun, sondern wenn man den Begriff Rentenfonds hört, dann ist es letztlich ein Synonym für den Anleihenmarkt. Also hier geht es nicht um irgendwelche Rentner, die investieren sollen, oder man investiert in irgendwelche Rentner, so ist es nicht.
Super, dann lass uns mal tiefer einsteigen.
Ja, also um jetzt den Unterschied wirklich zwischen Aktien und Anleihen zu verstehen, lass uns doch mal ein Beispiel nehmen. Stellen wir uns vor, wir beide haben ein Unternehmen gegründet.
Das finde ich cool. Zum Beispiel mit Flugtaxen oder sogar mit Robotern, die unser Haushalt erledigen.
Ja, das könnte ich auch echt gut gebrauchen, aber was auch immer. Also wir haben unser eigenes Geld bereits investiert. Das ist dann unser Eigenkapital. Aber unser Unternehmen läuft so richtig gut und wir wollen weiter wachsen. Wie können wir mehr Eigenkapital bekommen?
Zum Beispiel, indem wir an die Börse gehen und Teil unserer Anteile verkaufen an die Investoren. Und die Investoren können unsere Aktien kaufen und damit auch Mitspracherecht bekommen.
Genau, das ist die eine Seite. Aber wenn wir jetzt nicht noch mehr Anteile abgeben möchten, weil wir auch die Mehrheit der Anteile von unserem Unternehmen für uns selbst behalten wollen, aber wir brauchen immer noch mehr Geld. Wir wollen uns zum Beispiel eine neue Maschine kaufen. Dann können wir uns eben Geld leihen. Und dafür würden wir Anleihen begeben.
Das heißt, wir fragen einfach die Leute, uns das Geld auszuleihen für eine bestimmte Zeit. Und nach dieser Zeit zahlen wir das, was wir ausgeliehen haben, auch zurück.
Richtig, ganz genau. Nur dann haben die eben kein Mitspracherecht. Und weil sie kein Mitspracherecht haben, wollen sie dafür natürlich auch irgendetwas bekommen. Das heißt, sie wollen dafür, dass sie uns Geld geben, Zinsen. Und das müssen wir direkt von Anfang an vereinbaren. Also zum Beispiel, die geben uns heute 98 Euro. Und wir müssen ihnen in einem Jahr 100 Euro zurückzahlen.
Was heißt das dann in Zinsen?
Gut, der Gewinn ist ja dann letztlich die 100 minus die 98, also 2 Euro auf ein Jahr. Und das entspricht dann ungefähr einer Rendite von 2%.
Also bei Aktien sprechen wir von Eigenkapital. Mhm. Und bei Anleihen sprechen wir von einem Fremdkapital. Wichtig ist, das Eigenkapital bleibt dem Unternehmen erhalten, das wird auch nie zurückgezahlt.
Ja, richtig, ganz genau. Also das Fremdkapital, also dieses geliehene Geld, ist letztlich ja immer an eine Laufzeit gebunden. Das heißt, eben hatten wir ein Jahr, aber häufig ist es auch ein bisschen länger. Also nach zum Beispiel 5 Jahren müsste das Unternehmen, also wir im Moment ja noch, dann eben auch das Geld zurückzahlen.
Okay, lass uns einen Perspektivenwechsel machen und schauen, was Investoren davon eigentlich haben. Ja, jetzt sind wir in der Haut von Investoren.
Okay, ja, unbedingt. Ist ja auch eigentlich eher unser Job. Wir wollten ja hier auch keine Tipps für Startups geben, ja, sondern sagen, wie man eben sein Geld am besten anlegt. Das heißt, lass uns mal schauen, was passiert denn eigentlich, wenn wir Aktien oder Anleihen gekauft haben? Lass uns mal mit Aktien starten.
Okay, bei Aktien kann die Rendite aus zwei Quellen kommen. Mhm. Erstens Kursgewinne und zweitens Dividende. Allerdings Dividende wird nicht von allen Unternehmen gezahlt. Okay. Aber Kursentwicklung gibt es bei allen Unternehmen. Ja? Und es spiegelt letztendlich die Erwartung eines Unternehmens, wie sich das entwickelt, ja, wie Unternehmenswert in der Zukunft sein wird.
Okay.
Und es kann natürlich auch steigen oder fallen, je nach der Nachrichtenlage. Zum Beispiel, wenn ein Unternehmen gut wächst, sich super entwickelt an den Märkten, dann kann das auch positiv zur Kursentwicklung beitragen. Und wenn es irgendwelche schlechten Nachrichten gibt, kann es auch negative Auswirkungen auf den Kurs haben und dann kann der Kurs auch fallen.
Also das heißt, hier geht es jetzt insbesondere um die Erwartungen. Und wie ist das mit der Dividende?
Eine Dividende ist letztendlich eine Gewinnbeteiligung. Ein Unternehmen legt es fest und das ist unabhängig von dem Kurs der Aktie. Und das ist sozusagen ein Bonus an die Aktionäre und es wird einmal im Jahr oder vierteljährlich ausbezahlt.
Naja, gut, also dagegen scheinen jetzt Anleihen ja erstmal so ein bisschen langweilig, aber ehrlich gesagt im positiven Sinne. Ja, denn bei Anleihen werden die Zahlungen ja direkt zu Beginn der Laufzeit festgestellt. Also du weißt direkt am Anfang schon, was du am Ende rausbekommst. Und in der Regel kriegst du zwischendurch auch noch fest vereinbarte Zinszahlungen, die sogenannten Coupons.
Können wir uns das dann so vorstellen? Ich habe einen Freund, der möchte unbedingt ein Fahrrad kaufen, aber hat aktuell kein Geld. Und ich leihe mal 980 Euro aus und in 5 Jahren zahlt er mir 1000 Euro zurück. Mhm. Allerdings zwischendurch, also jedes Jahr, möchte er sich bei mir bedanken und zahlt mir zusätzlich 10 Euro als Dankeschön.
Ja, ganz genau so kann man sich das vorstellen. Nur ist es jetzt natürlich dann in der Anleihenwelt diese 10 Euro als kleines Dankeschön. Das ist jetzt keine freiwillige Zahlung, sondern das ist genau vorher ganz genau festgelegt. Und dann ist das eben eine Couponanleihe.
Das ist eigentlich super praktisch. Das fühlt sich so an wie ein zusätzliches Einkommen. Denn davon könnte man auch so ein Streaming-Abo bezahlen. Mhm. Aber gibt es insgesamt irgendwelche Risiken, die man beachten soll bei dieser ganzen Geschichte?
Ja, absolut. Ne? Also 100% sicher sind Anleihen jetzt auch nicht. Denn es gibt eben dieses sogenannte Ausfallrisiko. Denn im allerschlimmsten Fall kann das Unternehmen eben am Ende der Laufzeit das Geld, was es sich geliehen hatte, nicht mehr zurückzahlen. Und das ist jetzt auch genau der Knackpunkt. Ja, also je sicherer eine Anleihe ist, je besser das Unternehmen dasteht, also sprich, je unwahrscheinlicher es ist, dass das Unternehmen das Geld nicht zurückzahlen kann, umso weniger Zinsen kriegt man eben letztlich.
Wie stellen wir denn fest, ob eine Anleihe sicher oder unsicher ist?
Dafür gibt es ja sogenannte Ratingagenturen, ja, also Moody's, S&P oder auch Fitch. Die bewerten die, das nennt man eben Kreditwürdigkeit der Unternehmen, also eben wie wahrscheinlich ist es, dass sie ihre Schulden dann auch zurückzahlen können. Und das nennt man Bonität.
Im Grunde ist es wie die Schufa-Auskunft, die Kreditwürdigkeit von Privatleuten bewertet.
Ja, richtig, ganz genau. Und ein Unternehmen mit einer höheren Bonität kann sich dann eben zu günstigeren Konditionen Geld leihen als eins mit niedriger Bonität, bei dem dann eben auch die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass die Schulden am Ende nicht zurückgezahlt werden können.
Das ist letztendlich wie beim Hausbau. Wer viel Eigenkapital hat und sicheres Einkommen hat, erhält auch gute Bonität, gute Bewertung. Und wer eher auf wackeligen Beinen steht und vielleicht nie so viel verdient und kein Eigenkapital hat, der erhält dann auch am Ende schlechtere Einstufung und dafür verlangt die Bank höhere Zinsen, damit sie sich im Falle des höheren Risikos entschädigen kann.
Genau, absolut. Und bei Unternehmen und Staaten funktioniert das letztlich ganz genauso, ja? Also diese Ratingagenturen, die schauen sich die Unternehmen und Staaten ganz genau an, wie stabil eben die Finanzen sind, wie zuverlässig diese Rückzahlung erscheint. Und dann vergeben sie dieses Rating. Und das Rating ist dann auch für alle öffentlich einsehbar.
Jetzt hast du auch noch die Staaten erwähnt. Und das Interessante ist, dass die Staaten leihen sich bei Bürgern, das gilt seit Mittelalter. Das ist sogar älter als bei Aktien.
Ja, siehst du mal, also Anleihen sind auf jeden Fall the place to be. Denn klar, ne, letztlich, also auch Staaten brauchen ja Geld. Also wenn jetzt zum Beispiel in Deutschland dieses riesengroße Infrastrukturpaket beschlossen wurde, dann braucht Deutschland ja irgendwoher Geld. Stellt sich die Frage, wo soll das herkommen? Wer kann Deutschland das Geld geben? Und naja, gut, dafür müssen sie sich Geld leihen. Also der Staat begibt dann Anleihen.
Also welche Arten von Anleihen gibt es insgesamt? Du hast schon Staatsanleihen erwähnt, Unternehmensanleihen. Was gibt es noch alles?
Richtig, ich glaube, ganz grob kann man schon sagen, es gibt Staatsanleihen. Das sind sogenannte Government Bonds. Und letztlich begeben alle Länder Anleihen, ja? Also sowohl die Developed Markets, also die entwickelten Länder, als auch die Emerging Markets, die Schwellenländer. Und dann gibt es die große Kategorie an Unternehmensanleihen, die sogenannten Corporates. Die kann man dann eben nochmal unterteilen in die Investment-Grade-Anleihen, also das sind die mit der höheren, mit der besseren Bonität, und in sogenannte High-Yield-Anleihen. Das sind die mit dem höheren Risiko.
High-Yield, das klingt schon ziemlich abgehoben. Kannst du es ein bisschen genauer erklären?
Ja, ganz einfach. Ja, also High-Yield heißt ja hoher Ertrag. Und das höhere Risiko wird eben durch einen höheren Zins ausgeglichen. Also mehr Risiko bedeutet also auch mehr Rendite, aber eben ganz genau auch umgekehrt.
Okay, du hast von Risiko gesprochen. Letztendlich ist es abhängig auch von der Bonität. Was gibt es für andere Einflussfaktoren?
Also um jetzt die Einflussfaktoren auf die Zinsen und die Anleihen ja genau zu beschreiben, müsste ich dann letztlich nochmal die stauige Volkswirtin hier rausholen. Aber versprochen, ich mache es diesmal wirklich ganz, ganz kurz. Ja, also es gibt letztlich drei wichtige Einflussfaktoren auf Anleihen. Ja, das ist eben die Bonität, das ist die Laufzeit. Und das ist das allgemeine Zinsniveau. Ich glaube, über Bonität haben wir jetzt echt schon ausführlich gesprochen.
Genau, und Laufzeit ist letztendlich, wie lange läuft so eine Anleihe? Wir haben schon gesagt, die hat begrenzte Laufzeit. Richtig. Und wenn ich Geld für 10 Jahre ausleihe, dann möchte ich natürlich ein bisschen mehr, sage ich so, Risikoprämie haben. Und wenn es für kürzere Zeit ist, dann kriegt man auch automatisch dann wahrscheinlich niedrigeren Zinssatz.
Ja klar, ne? Wenn ich was länger leihe, ist es risikoreicher letztlich auch wieder. Möchte ich also mehr Geld dafür bekommen, als wenn es nur ganz begrenzt ist. Okay, und dann als dritten Punkt haben wir ja noch das allgemeine Zinsniveau. Und das wird maßgeblich durch die Zentralbankpolitik beeinflusst, also bei uns durch die Europäische Zentralbank. Und so entsteht eine Orientierungsgröße für den Zinssatz für alle Anleihen. Als Basis dient hier im Grunde der risikofreie Zins. Und jetzt halte ich fest, das ist in Europa tatsächlich die deutsche Bundesanleihe. Wow. Ob die jetzt 100% sicher ist, sei mal dahingestellt.
Aber auf jeden Fall hat sie das beste Rating.
Ja, das stimmt, ja. Und die Risikoaufschläge, von denen wir jetzt immer gesprochen haben, die werden im Grunde auf diese Basis dann draufgerechnet. Also um das mal ein bisschen zu verdeutlichen. Für eine 10-jährige deutsche Bundesanleihe bekommt man Stand September 2025 circa 2,7% Zinsen. Für eine 10-jährige französische Anleihe bekommt man zur genau gleichen Zeit circa 3,5% Zinsen. Die Differenz dazwischen, also zwischen 2,7 und 3,5 sind ja 0,8% Punkte. Und das ist dieser Risikoaufschlag. Und bei uns nennt man das Spread. Und wenn der größer wird, dann nennt man das Spread-Ausweitung.
Das ist wahrscheinlich einerseits auch die Chance. Also man geht davon aus, dass in Frankreich Unsicherheit herrscht. Und letztendlich spiegelt das auch der Anleihenmarkt. Und Menschen sagen, ja, vielleicht die Schulden, die Frankreich trägt, das sind erhebliche Schulden. Wenn politische Lage unsicher ist, dann vielleicht ist es unsicher, dass sie es zurückzahlen. Aber für bestimmte Menschen, die sagen, ja, ich glaube in Frankreich, ja, es wird schon sich legen, investiere ich mit so einem höheren Zins. Aber natürlich mit dem Risiko, dass vielleicht doch was schief gehen kann als in Deutschland.
Richtig, ganz genau. Und das haben eben auch die Ratingagenturen so gesehen, ja. Und deswegen hat auch die Ratingagentur Fitch im September Frankreich um eine Ratingstufe herabgesetzt. Also die Kreditwürdigkeit sozusagen eine Stufe schlechter gestellt. Die sind immer noch sehr, sehr hoch geratet. Aber dennoch hat sowas wirklich direkte Folgen. Durch diese Herabstufung ist eben der Spread von Frankreich zu Deutschland dann eben auch gestiegen. Das heißt also letztlich, wenn du schon vorher eine französische Anleihe gekauft hattest, wenn du sie bis zur Fälligkeit behältst, bekommst du natürlich immer noch deine Zinsen gezahlt.
Fälligkeit heißt bis zum Schluss.
Bis zum Ende der Laufzeit, richtig, ganz genau. Nur, wenn du sie vorher schon verkaufen möchtest, dadurch, dass sich dieser Risikoaufschlag erhöht hat und du sie jetzt verkaufen möchtest, würdest du jetzt weniger Geld dafür bekommen.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Man muss die Anleihe gar nicht bis zur Fälligkeit oder richtig bis zum Schluss halten. Man kann sie auch zwischendurch verkaufen. Sie handelt genauso wie eine Aktie am Kapitalmarkt. Aber natürlich hat sie auch unterschiedliche Kursschwankungen, die unterschiedlichen Einflussfaktoren unterlegen sind.
Der Grund, warum Anleihen auch schwanken, ja, liegt eben daran, wie wir jetzt gerade gesehen haben, wenn man vielleicht irgendwo eine bessere Anlagemöglichkeit für sein Geld sieht, dann geht man vielleicht aus diesem Markt raus. Und deswegen schwanken auch die Preise im Laufe der Zeit. Und hier ist das eben letztlich auch eine Funktion von Angebot und Nachfrage, ja. Der wichtigste Zusammenhang hier, den man sich auch wirklich merken sollte, ist, wenn die Zinsen steigen, also jetzt war es ja, dass der Risikoaufschlag steigt, aber ganz allgemein, wenn die Zinsen steigen, dann fällt der Preis, also fällt der Kurs.
Okay, hier nochmal nachzuhaken, machen wir ein Beispiel. Wenn die Zinsen zum Beispiel von 2% auf 3 steigen, Menschen, die früher eine Anleihe gehalten haben mit 2%, sagen, oh, jetzt gibt's was Cooleres, für 3% kann ich jetzt anlegen und verkaufen die alten Anleihen mit 2% Coupon. Und deshalb fallen die Preise, weil viele Menschen dann verkaufen die alten Anleihen und möchten die neuen kaufen. Und wenn es umgekehrt ist, wenn die Zinsen fallen, das heißt von 3% zum Beispiel auf 2, dann sagen Menschen, oh, jetzt gibt's für mein Geld nur weniger Zinsen, ich möchte doch die alten Anleihen haben. Und die Nachfrage nach alten Anleihen steigt, dann steigen die alten Anleihen.
Ganz genau so sieht es letztlich aus, nur dass es nicht zwingend der Coupon ist, der steigen muss oder fallen muss, sondern letztlich die gesamte Zinszahlung, die man erhält. Aber jetzt haben wir echt ganz schön lange über Anleihen gesprochen, ne? Ich würde sagen, lass uns nochmal zu Aktien zurückkommen.
Absolut. Und wie bei Anleihen gilt es auch hier, wenn man höhere Rendite erwartet, soll man schon mit höherem Risiko rechnen. Und wir unterscheiden zwischen Aktien in Bezug auf Wachstum. Zum Beispiel, es gibt Wachstumaktien. Das ist meistens auch Aktien aus dem Technologiesektor. Die sind auch abhängig davon, wie günstig frisches Kapital ist.
Das ist auch, ja, das, was gerade jeder haben will eigentlich.
Ja, ne? Genau. Weil die natürlich wachsen möchten und die brauchen immer wieder frisches Kapital. Das heißt, wenn die Zinsen steigen, das, was du gesagt hast, reagieren die auch sehr sensibel, können auch mit Kursschwankungen reagieren. Und da gibt es noch Value- oder Substanzaktien. Und das sind etablierte Unternehmen. Vielleicht wachsen die ein bisschen weniger, zahlen auch öfter Dividende, weil sie schon länger am Markt sind. Und die können auch schwanken, wenn Konjunktur sich abschwächt. Aber grundsätzlich sind die deutlich stabiler.
Okay, also das ist ja letztlich jetzt die Aufteilung zwischen Growth und Value. Aber die Unternehmensgröße spielt ja auch eine Rolle, ne?
Absolut. Und da unterscheiden wir zwischen kleinkapitalisierten, also Small Caps. Das sind meistens Unternehmen, die stärker wachsen. Und es gibt auch Mid-Caps, ja, die sind eventuell ausbalanciert von dem Wachstum. Und es gibt Large-Caps, das ist wiederum etablierte Unternehmen, die schon länger an der Börse sind. Aber die können sowohl Value als auch Growth sein, das, was ich eben erklärt habe. Zum Beispiel, es gibt auch sehr viele große Technologieunternehmen, sehr stark wachsen. Aber es gibt auch sehr viele etablierte Unternehmen, die vielleicht aus dem Consumer-Bereich auch kommen, ja.
Also Growth, Value und dann, wenn es um die Größe geht, Small, Klein, Mid, Mittel, Large, Groß.
Genau. Und ganz wichtig bei allen diesen Bereichen, die wir unterscheiden, natürlich die Schwankungsintensität. Wir gucken uns immer an, welche Unternehmen eher anfällig sind für Schwankungen und dass es bei Wachstumsaktien eher der Fall ist und da auch bei Small und Mid-Caps, während bei Substanzwerten ist es eher weniger. Genauso wie bei Large Caps.
Okay, aber also insgesamt schwanken Aktien ja schon wirklich ganz schön stark, ja. Also ich erinnere mich da mal an den sogenannten Liberation Day Anfang April diesen Jahres, als Trump die ganzen Zölle angekündigt hat. Da sind die Aktienmärkte jetzt mal gemessen am weltweiten Aktienmarktindex MSCI World innerhalb von 3 Tagen zwischenzeitlich um 14% eingebrochen. Das ist ja schon ganz schön starker Kursverlust, ganz schön starke Schwankung.
Und das ist ein Paradebeispiel für die Volatilität. Und die Volatilität ist My Financial Buzzword. Die Volatilität erklärt letztendlich, wie stark die Renditeschwankung ist. Und wenn wir uns den breiten Markt anschauen.
Also den MSCI World?
Genau. Der ist in den letzten 10 Jahren um 15% geschwankt. Das ist letztendlich wie mit dem Puls. An normalen Tag schlägt unser Herz vielleicht mit 70 Schlägen pro Minute. Ja? Während wir schlafen bei 50. Und wenn es nervöse, aufregende auf den Aktienmärkten ist, dann vielleicht ist mein Puls auch schon bei 160.
Bis zu 160, ja, kann ich mir vorstellen. Es ist echt ein cooles Beispiel. Und wenn wir das uns jetzt mal auf die Anleihen übertragen, dann würde ich da sagen, geht der maximale Puls vielleicht eben nur bis 120 hoch, ja? Also Das heißt, die Volatilität, diese Schwankungsintensität von Anleihen, die ist wirklich deutlich geringer. Und wenn wir uns das mal über die letzten 10 Jahre anschauen, dann war die Schwankungsintensität von europäischen Staatsanleihen eben nur bei so circa 5-6%. Das heißt also, wenn wir auch mal wieder Richtung Diversifikation gucken, ja, also Anleihen können wirklich helfen, die Schwankungen im Portfolio abzufedern. Denn wenn Aktien fallen, dann steigen Anleihen sogar manchmal oder bleiben wenigstens stabil. Und wenn wir hier nochmal auf diesen Liberation Day zurückgehen, ja, wo der weltweite Aktienindex um 14% zwischenzeitlich eingebrochen war, genau zur gleichen Zeit ist die deutsche Bundesanleihe sogar gestiegen, also hat an Wert dazu gewonnen.
Du hast absolut recht. Historisch gesehen haben sich Anleihen und Aktienmärkte eigentlich unterschiedlich entwickelt. In der 100-Jahres-Historie, es gab nur 7 Jahre, wo sie beide im Minus waren, also gleiche negative Entwicklung aufgewiesen haben. Sonst haben sie sich ziemlich gut ausgeglichen.
Okay, also es ist wirklich eher die Ausnahme. Ja, das heißt also, unser Fazit mal wieder, Diversifikation. Also jetzt in dem Falle mal die Kombination von Aktien und Anleihen kann Schwankungen tatsächlich deutlich abmildern, wenigstens in der Regel.
Ja, jetzt kommen wir einfach zu der wichtigsten Frage. Was heißt das für unsere Geldanlage?
Wenn man auch hier jetzt nochmal zurückguckt, dann waren Anleihen wirklich total uninteressant, weil die Zinsen super niedrig waren. Man hat im Grunde überhaupt nichts dafür bekommen, wenn man sein Geld verliehen hat. Teilweise waren Zinsen ja sogar negativ.
Ja, und in dieser Zeit liefen Aktien vor allem in der Technologiebranche ziemlich gut. Also Aktien boten deutlich attraktivere Renditen.
Genau, das wollten alle haben, ja. Aber seit der Zinswende in 2022 hat sich das echt geändert und sieht auch jetzt wieder ein bisschen anders aus. Denn die Renditen von den Anleihen sind gestiegen und jetzt gibt's eben auch wieder Zinsen. Also es gibt wieder was zu holen auf dem Markt. Und von daher muss ich sagen, sind mittlerweile Anleihen auch im Vergleich zu Aktien echt wieder attraktiv geworden.
Wie sieht es denn genau aus? Wir machen natürlich keine Anlageberatung.
Und alle Anlagen unterliegen wie immer natürlich auch Risiken. Also wenn wir uns das mal genau angucken, rückblickend gab es nicht so besonders viel zu holen bei Anleihen, aber wir wollen ja hier immer nach vorne gucken. Und für die nächsten 10 Jahre erwarten wir bei der DWS für europäische Staatsanleihen im Schnitt pro Jahr als Rendite 2,7%. Okay, 2,7%, das haut einen jetzt vielleicht noch nicht so komplett vom Hocker. Aber wenn wir schon mal zu europäischen Unternehmensanleihen gehen, dann erwarten wir schon 3,3% Rendite im Schnitt pro Jahr für die nächsten 10 Jahre. Und wenn wir uns noch ein bisschen mehr ins Risiko trauen und zu den sogenannten High-Yield-Anlagen gehen, dann sind wir schon bei 4,8%. Das ist natürlich jetzt nicht in Stein gemeißelt, ja. Das sind ja nur unsere Erwartungen. Aber ich muss sagen, 4,8% im Schnitt, das ist schon ganz schön attraktiv.
Das stimmt, das finde ich auch ziemlich interessant. Als Aktienfondsmanagerin bin ich natürlich an höheren Renditeerwartungen gewöhnt.
Ihr wollt ja immer mehr.
Ja, natürlich verbunden auch mit einem höheren Risiko. Mhm. Aber unser Haus erwartet für die nächsten 10 Jahre für den europäischen Markt 6,2% Rendite pro Jahr.
Und da 6,2%, ja, für die Aktien, da kommen wir ja mit den europäischen High-Yield-Anleihen 4,8% tatsächlich schon fast dran. Und das bei wirklich deutlich geringerer Volatilität.
Da hast du mich überzeugt. Tatsächlich gibt es sehr gute Gründe, auch Anleihe sich anzuschauen.
Ich hab's geschafft.
Ja. Und natürlich das Portfolio ein bisschen breiter zu diversifizieren. Dann lass uns konkret besprechen, welche Anleihen kann man denn kaufen oder in was investiert man dann genau?
Das ist im Grunde ganz genauso wie auch bei Aktien, ja. Also ich kann in eine einzelne Anleihe investieren, so wie ich auch in eine einzelne Aktie investieren kann. Aber das würde letztlich bedeuten, dass ich mein Portfolio nicht breit aufgestellt habe, denn dann ist sowohl mein Ertrag als auch mein Risiko von einem einzigen Unternehmen oder einem einzigen Staat abhängig. Ich möchte aber auch innerhalb der Anlageklasse Anleihen breit aufgestellt sein, ja, und ein breit aufgestelltes Portfolio. Und um das zu machen, eignen sich eben aktiv gemanagte Fonds oder eben auch ETFs, die dann ganz speziell in Anleihen investieren.
Stimmt, ETF ist letztendlich ein Korb, was Anleihen oder Aktien beinhalten kann. Und das ist eine große Anzahl an Unternehmen, letztendlich um die breite Streuung zu ermöglichen. Und meistens ein ETF folgt einem Index. Mhm. Während bei aktiv gemanagtem Fonds ist die Entscheidung aktiv von einem Fondsmanager. Zum Beispiel für Anleihen würdest du in deinem Fonds aktive Entscheidungen treffen.
Und wobei ich ja Multi-Asset mache.
Ja, das ist nicht nur Anleihen, sondern auch andere Asset-Klassen sind in deinem Fonds zu finden. Und bei mir, für meinen Fonds, treffe ich aktive Entscheidungen. Ich schaue mir Unternehmen genauer an und gehe nach unterschiedlichen Kriterien vor, wie ich aktiv Gewichte auf einzelne Aktien setze.
Mhm. Und wenn wir dann jetzt quasi bei Anleihen sind, dann kann ich eben aktiv gemanagte Fonds oder auch ETFs kaufen, die sich speziell auf einen Anleihemarkt sozusagen konzentrieren, ja. Also ich kann einen Fonds kaufen für Staatsanleihen, also Government Bonds, das sowohl für entwickelte Länder als auch für Emerging Markets. Oder man sucht einfach nach einem Corporate Bond Fonds, wenn man in Unternehmensanleihen investieren will. Also letztlich ist ehrlich gesagt für jeden was dabei und wie immer die Mischung macht's.
Also wenn ich jetzt eine Anleihe kaufen möchte oder lieber ein ETF oder Fonds, wonach suche ich denn? Was soll ich in die Suche eingeben?
Ja, die Schlagwörter sind hier eben tatsächlich Government Bonds für die Staatsanleihen, Developed Markets, die entwickelten Länder, Emerging Markets, die Schwellenländer oder Corporate Bonds für die Unternehmensanleihen und da eben Investment Grade oder High Yield. Das gibt's auch für verschiedene Regionen, Europa, USA. Gut, und dann gibt's auch noch ganz verschiedene Laufzeiten. Eher kürzer laufende Anleihen oder eher länger laufende Anleihen.
Okay, das gibt sehr viele Möglichkeiten.
Absolut.
Sogar noch mehr wahrscheinlich als bei Aktien. Also wir haben Regionen, Sektoren, Themen, Stile. Ja, und bei euch gibt es noch die Laufzeiten dazu. Super spannend. Und natürlich auch die Staaten, das in Aktienbereich gibt es Staatsaktien nicht. Ja, das ist schon was Besonderes für Anleihen.
Super, ja, also man kann damit sein Portfolio wirklich super breit streuen. Ja, also wirklich die Mischung macht's. Aber wenn wir über breite Streuung und über Mischung, breit diversifiziertes Portfolio sprechen, dann muss ich als Multi-Asset-Fondsmanagerin natürlich mal wieder sagen, jetzt haben wir Aktien und Anleihen besprochen, aber dann sollten wir eigentlich auch noch über die alternativen Investments sprechen, ja? Also Rohstoffe wie Gold, Infrastruktur, wie zum Beispiel Windparks oder super spannend, natürlich auch Krypto.
Du hast absolut recht, das sind super spannende Themen, aber heute schaffen wir es einfach nicht mehr.
Okay, dann lass uns einfach nochmal zusammenfassen. Was sind unsere Key Takeaways für heute?
Erstens, Aktien und Anleihen sind immer noch die meistgekauften Assetklassen.
Zweitens, Aktie ist Eigenkapital. Das heißt, man ist Miteigentümer eines Unternehmens und hat deswegen eben auch Mitspracherecht. Die Anleihe ist Fremdkapital. Das heißt, man hat das Geld nur geliehen.
Und drittens, es gibt ganz schön viele gute Gründe, warum man Anleihen beimischen soll. Anleihen haben ganz anderes Risiko-Rendite-Profil und entwickeln sich anders als Aktien. Also misch Anleihen auf jeden Fall deinem Portfolio bei, um zu diversifizieren.
Bleibt dran, bleibt investiert und bis zum nächsten Mal.
Wir freuen uns.
Tschüss.
Bis bald.